SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Bei Dübeln ist der Name Fischer ganz schnell dabei. Klaus Fischer hat das Unternehmen weltweit bekannt gemacht. Sein Vater hat den Nylon-Dübel erfunden. Mehr als 1000 Patente hat er angemeldet. In SWR1 Leute erzählte Klaus Fischer über den Beginn des weltweit erfolgreichen Unternehmens und was den Unterschied beim Dübel macht.
Das war ein Kunststoffdübel. Den hat mein Vater 1958 entwickelt. Ging dann auf die Messe und ich weiß, dass damals die Wettbewerber ihn belächelt haben. Aber er war nach kurzer Zeit mit dem Produkt sehr erfolgreich und das war eigentlich dann der Anfang für die Befestigungstechnik. Aber das war der erste Dübel, Kunststoffdübel, und das war der erste Dübel, so hieß der damals.
Heißt also, das Material hat den Unterschied gemacht?
Ja, es war ein Polyamid. Polyamid, das ist ein Nylon. Das war ein besserer Ausgangsstoff wie die anderen Dübel, die auf dem Markt waren. Teilweise waren da Dübel, das war ein Blechdübel, innen drin war Hanf. Und der ist natürlich irgendwann, wenn er feucht wurde, kaputt gegangen. Und dann kam die Schraube wieder raus. Und das ist beim Kunststoffdübel eben nicht passiert.
Ja, interessant. Jetzt hatten Sie 1980 das Unternehmen Ihres Vaters übernommen. Da ist es ja häufig so, dass man sich natürlich auch von einer anderen Generation erstmal absetzen will. Womit haben Sie das gemacht?
Ja, ich habe es vielleicht anders gemacht. Ich habe zuerst mal geschaut, was muss man ändern? Was muss man tun, um eigentlich sehr gut vorbereitet zu sein auf die Zukunft? Da habe ich mich um die Produktion gekümmert. Was auch war, wir hatten, was weniger schön war, als ich kam, wir hatten 300 Heimarbeiter und das hat sich nicht mehr gerechnet, die musste ich abbauen. Und da können Sie sich vorstellen, was da eigentlich los war. Da gab es Leute, die haben mich in Tumlingen nicht mehr gegrüßt, auch in der Umgebung nicht. Und wir hatten auch damals ein paar Probleme mit Fischertechnik. Das Erste, was ich gemacht habe, nachdem ich drei Monate verantwortlich war für das Unternehmen, habe ich dann ein Jahr Kurzarbeit gemacht. Dann war natürlich wichtig, das Unternehmen auf die Zukunft vorzubereiten. Und die nächsten Schritte waren dann, das Ausland mehr anzugehen, Auslandsgesellschaften zu gründen. Und dann wurde eine nach der anderen gegründet, um eben breiter aufgestellt zu sein.
Und dann sind Sie in den Bereich, ich glaube 1982 war das Automotive gegangen. Da entwickeln Sie Systeme für den Fahrzeuginnenraum. Ja. Das klingt jetzt erstmal sehr schwammig. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
Also das sind Ablagefächer, die Mittelkonsole, kennen Sie ja im Automobilbereich. Und dann sind es die Lüftungsdüsen. Und da sind wir eigentlich sehr breit aufgestellt und beliefern die ganz großen Marken in Deutschland. Mercedes, BMW, Porsche, Volkswagen, Audi. Dann sind wir natürlich im Ausland tätig. Inzwischen beliefen wir auch die Chinesen und die Amerikaner.
Tamara Dietl war die Nachlassverwalterin ihres Mannes. Der bekannte Filmemacher Helmut Dietl starb an Lungenkrebs. 15 gemeinsame Jahre hatten sie. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim berichtete Tamara Dietl über ihre Aufgabe als Nachlassverwalterin.
Das war ein großer Nachlass, weil war das künstlerische Werk, die privaten Dinge und die Firma.
Und die Firma?
Die Filmfirma, ja.
Was war am schwierigsten?
Waren hunderte von.
Was war am schwierigsten, die privaten Geschichten zu sortieren?
Das kann ich gar nicht, weil ich hatte zwischendurch in diesen 15 Jahren, in denen wir zusammen waren, immer mal auch aufgeräumt und sortiert, ne? Mhm. Ich fand das Gesamte, diese Masse an Leben, das hat mich manchmal wirklich an den Rand meiner Kräfte gebracht.
Weil Sie die Aufgabe unterschätzt haben?
Total. Total. Und ich hab dann ein Buch, das kam gerade zufällig, in der Zeit kam ein ganz kleines Büchlein raus mit dem Titel Von der Kunst, die Dinge des Lebens zu ordnen. Mhm. Von einer Schwedin, glaube ich, schwedische Autorin. Und dann habe ich mir gekauft und habe gedacht, ja, die hat recht, das muss man zu Lebzeiten machen. Mhm. Das ist also, das ist nicht gut, so über so, also auch mit dieser Masse, das hat mich einfach unendlich viel Kraft Zeit gekostet. Ich habe ja auch noch nebenbei gearbeitet, bin ja auch dann alleinerziehende Mutter gewesen und ich habe das total unterschätzt.
Haben Sie in diesem Nachlass dann auch persönliche Dinge gefunden, die Sie nicht finden wollten?
Nö.
Nicht?
Nö, gar nicht.
Also Ihr Mann hat dann in den letzten Monaten seines Lebens sozusagen an seinen Memoiren gearbeitet oder geschrieben. Sie haben die dann rausgebracht, unvollendet. War das im Rückblick die richtige Entscheidung auch?
Auf jeden Fall. Ja. Also das war auf jeden Fall die richtige. Also er hatte ja im Laufe seines Lebens immer wieder Angebote, Memoiren zu schreiben. Das hat er gesagt, das mache ich nicht. Und dann, als er krank wurde, hat er gesagt, jetzt schreibe ich das und zwar für mich. Also das war sozusagen eine ganz wichtige Zeit, auch wenn man es jetzt überspitzt sagen will, therapeutisch, ne? Ja. Dass er so, und er ist aber nicht weit gekommen. Also er hat im Grunde nur seine Kindheit, nur in Anführungsstrichen seine Kindheit und Jugend noch geschrieben. Und das wäre unsinnig gewesen, das bei mir im Schrank liegen zu haben. Das war total wichtig, dass ich das rausgebracht habe, das Buch.
War es für ihn auch wichtig?
Ich glaube, also ich habe mich bemüht, auf ganz vielen Ebenen dieses Erbe wirklich würdevoll weiterzuführen, aber auch irgendwann es loszulassen. Mhm. Also, wie gesagt, ich habe mal jetzt eine Aufgabe, das ist der Nachlass, das ist dieses Buch, es war die Ausstellung in München. Jetzt gibt es noch eine Statue, jetzt wird eine Straße. Also ich habe wirklich so, und dann habe ich gesagt, so, und jetzt ist meine Aufgabe vollendet, wenn Sie so wollen. Ne?
Ja.
Und jetzt gehört er der Allgemeinheit. Also der private Helmut-Titel gehört immer noch mir, aber sein Werk und sein Lebenswerk, das gehört jetzt der Allgemeinheit.
Rainer Maria Schießler ist Pfarrer und macht immer wieder durch unkonventionelle Seelsorge auf sich aufmerksam. In seinem Buch überträgt er die Bibel auf unsere aktuelle Zeit. Er bekommt viel Zustimmung, er erlebt aber auch immer wieder Hetze und Hass. Im Gespräch mit Wolfgang Heim beschrieb Rainer Maria Schießler, wie er damit umgeht.
Ich lese das nicht. Ich Facebook, meine Seite betreut jemand und der sagt auch, ich möchte nie, dass du diese Kommentare unter der Gürtellinie liest. Ja, ja. Das war, wenn jemand sich mit mir auseinandersetzen will, ich bin immer erreichbar, reden wir drüber. Von Auge zu Auge und diskutieren wir es aus, aber nicht so.
Also so viel Hass und Wut, was offenkundig da ist, haben Sie eine Erklärung gefunden, warum und wieso?
Da kommen Menschen mit sich selber nicht zurecht. Ich meine, Hass ist ja nur das Ergebnis meiner Minderwertigkeit. Nur das Minderwertigkeitsgefühl erzeugt diesen Hass. Je größer ich bin, weil ich weiß, dass ich ja von einer alles umgebenden Liebe getragen bin, umso weniger muss ich hassen und muss dich beherrschen.
Viele Menschen, auch viele katholische Priester, haben offenbar immer wieder Phasen, in denen Sie an Gott zweifeln. Kennen Sie diese Phasen auch?
Nein, ich habe nie an Gott gezweifelt. Ich habe am Leben nie gezweifelt, sondern ich habe manchmal gestaunt, was das Leben einem zumutet. Und dann habe ich mir gleich wieder aufgerichtet daran, wenn ich Menschen erlebe, wie die mit diesen Herausforderungen fertig werden. Und das war mir viel wichtiger, als zu zweifeln.
Aber diese Ungerechtigkeit, die es offenkundig ja gibt auf der Welt und im Leben und in einer Gesellschaft, also nehmen Sie unser Land, ja. Wir sind ein wohlhabendes Land und um uns rum oder noch weiter im Süden so viele Länder, wo es so vielen Menschen schlecht geht. Hat das der liebe Gott so gewollt?
Er kann es nicht verhindern, aber er kann, und das ist unsere Aufgabe, uns dazu auffordern, und darum sendet uns Herr Christus in die Welt hinaus, gegen diese Ungerechtigkeit anzugehen. Das nicht einfach zu akzeptieren, das Leben ist kein Quiz, zickt der Habe Kerkeling, das nicht zu akzeptieren, dass Menschen leiden. Ja. Das, was wir machen und tun können, müssen wir tun.
Die katholische Kirche hat gewaltige Probleme aktuell. Das ist nicht nur diese Missbrauchsgeschichte, da kommen noch ganz andere Fragen dazu, welche Rollen künftig Frauen in der katholischen Kirche spielen sollen und.
Ich sehe es nicht als Problem, ich sehe es als Chance. Wir entwickeln uns weiter. Die katholische Kirche ist nicht stehen geblieben. Jetzt geht es in den nächsten Schritt hinein.
Sie sind zuversichtlich, absolut, dass auch der Vatikan sich bewegen wird?
Ach, der Vatikan ist jetzt für mich nicht an erster Stelle. Aber diese Zusage in der Bibel, die Mächte der Unterwelt werden die Kirche nicht zerstören, das gilt nicht der institutionalisierten Gruppierung, die sie Kirche nennt, sondern der Idee von Kirche, die Christus uns gegeben hat, die Ekklesia, die Herausgerufene. Ja.
Hubert Messner, der Bruder von Reinhold Messner, war in Bozen lange Chefarzt auf einer Frühchenstation. Auch sein Sohn Alex kam zu früh auf die Welt. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim hat Hubert Messner davon erzählt.
Er ist auf die Welt gekommen in der 28. Richtung 29. Woche, hatte aber schon seit der 24. Woche hatte die Frau einen Blasensprung.
Aha.
Das heißt, das ist ein großes Problem. Wir waren imstande, dann das in die 29. Woche zu bringen. Und er hatte wirklich große Probleme. Nicht so sehr bei der Geburt, aber anschließend musste künstlich beatmet werden, hatte mit der Lunge große Probleme. Die Lunge fiel immer wieder zusammen, also heißt man im Pneumothorax. Und es ging ihm wirklich sehr schlecht. Er hat mich gefordert, nicht nur als Arzt, er hat mich gefordert, klarweise auch als Vater, weil ich einfach gedacht habe, dass ich das nicht schaffe, obwohl ich tausenden von anderen Kindern wirklich helfen konnte.
Wobei Sie das Emotionale ja irgendwie ausblenden mussten.
Richtig, und da, das ist das Schwierige dann, was mir passiert ist. Ich war überzeugt, dass ich das kann. Und ich wusste, meinen Job hatte ich das Selbstvertrauen, das zu machen. Mhm. Aber die Schwierigkeit war dann, wenn er sich erholt hat, dann war ich plötzlich wieder emotional Vater. Ja? Und ich sah, dass ihm dann wieder sehr schlecht ging und wieder in diese rationale Rolle als Arzt hineinzufallen, das hineinzugehen, war einfach schwierig. Das war wirklich ein Balanceakt.
Es ist gut ausgegangen bei ihm. Er ist seinen Weg gegangen, hat Abitur gemacht, angefangen Medizin zu studieren. Ist jetzt, glaube ich, kurz vor Ende.
Kurz vor Ende. Er hat noch einen Monat das vom praktischen Jahr und wird dann im Herbst promovieren, wie man das schön sagt. Und hat jetzt eine Stelle als Forschungsassistent an der Universität Innsbruck angeboten bekommen.
Toll.
Und wird sie antreten.
Hat er irgendwelche Beeinträchtigungen fürs Leben?
Nein, er hat keine Beeinträchtigung. Er hat sicher das Lungenvolumen, das vielleicht ein bisschen kleiner sein wird, aber macht Sport, er klettert viel, läuft die 100 Meter nicht in 10 Sekunden. Ja.
Gibt Schlimmeres.
Richtig.
Wir hatten mal vor Jahren einen Schweizer Kinderarzt, der auf das Operieren von Kinderherzen spezialisiert war und also ein international renommierter Operateur, der erzählt hat, dass dann, wenn er Kinder gerettet hat, es bei den Eltern oft eine lebenslange Dankbarkeit gibt. Haben Sie Erfahrungen dieser Art auch gemacht?
Ja, das ist das Schöne in diesem Beruf, besonders auf Intensivstationen. Wenn Kinder rauskommen, ich sage nie, ich habe das Leben gerettet. Ich habe meine Arbeit gemacht, es hat Spaß gemacht, es sind sehr viele emotionale Momente dabei. Aber ich habe auch viele Familien, die wirklich in der Zwischenzeit fast ein Leben lang mir dankbar sind, was manchmal peinlich ist für mich selber, aber wahnsinnig schön und befriedigend ist.
Wobei in Ihrem speziellen Fall ja dazu kommt, das geht ja nur in der Kombination eine funktionierende Technik und ein sehr gutes, ebenfalls funktionierendes Team.
Man braucht, eine Intensivstation braucht jede Menge Ressourcen, sei es technischer Natur, obwohl wir jetzt die Technik zurückgefahren haben über die letzten Jahre, aber es braucht viele, viele Mitarbeiter, nicht nur Ärzte, sondern Schwestern, die diese Kinder betreuen. Und es ist ein Team, das funktionieren muss und in das man sehr großes Vertrauen haben muss.
Sandra Navidi ist eine international renommierte Finanzexpertin. Sie lebt seit 20 Jahren in New York und arbeitet an der Wall Street. Sie berichtet im Fernsehen über die Finanzmärkte. In SWRs Leute erklärte Sandra Navidi die Veränderungen in der Arbeitswelt.
Also zum Beispiel das Outsourcen von Angestellten ist ein großer Trend, den viele große Unternehmen, wie vor allen Dingen die Tech-Unternehmen, aber auch UPS und viele Banken, Federal Express und so weiter, 50% der Angestellten sind nur noch auf Zeitarbeitsverträge. Das heißt, es gibt keine berufliche Sicherheit mehr. Sie sind für ein Jahr vielleicht angestellt oder ein Projekt, was ein paar Monate dauert. Es gibt keine Sozialleistungen dafür in den USA. Das heißt, jeder ist im Grunde genommen dann selbstständig und das Ziel ist, alle diese Angestellten letztendlich outzusourcen bis auf das Management.
Ein schleichender Prozess. Sie sind Rechtsanwältin. Gibt es so etwas auch in Ihrem Bereich? Stellen Sie das auch fest?
Ja, es gibt ein sehr interessantes Experiment, was an der Columbia Universität durchgeführt worden ist. Da hat man fehlerhafte Verträge Maschinen und Menschen vorgelegt. Und die Maschinen haben 95% der Fehler gefunden, Menschen immerhin 88%. Aber der entscheidende Unterschied war, dass die Maschinen dafür 22 Sekunden gebraucht haben, während Menschen 90 Minuten gebraucht haben. Das heißt, man sieht, Maschinen sind schneller, zuverlässiger. Und das sieht man in allen Bereichen. Auch Ärzte arbeiten immer mehr mit Computern. Computer können Millionen von Diagnose-Szenarien innerhalb von Sekunden durchgehen. Das kann ein Arzt nicht machen. Also in vielen verschiedenen Bereichen sehen wir diese Entwicklungen.
Wobei man da natürlich auch widersprechen könnte und sagen könnte, naja, das ist eine Entwicklung, die wir sowieso seit der industriellen Revolution erleben, dass Maschinen einfach weniger Fehler machen als die Menschen. Also wo ist die radikale Veränderung?
Die radikale Veränderung lag einmal zunächst schon in der Digitalisierung, dass viele manuelle Tätigkeiten, Fließbandarbeiten, automatisiert wurden. Das kennt man ja, diese Bilder auch. Aber was jetzt hinzukommt durch die künstliche Intelligenz, das heißt Maschinen lernen selbstständig, das Supercomputing, also Quantumrechner, Hochleistungsrechner und das Zusammenkommen von noch anderen Technologien, wie zum Beispiel Biotechnologie. Das heißt, das potenziert diese Entwicklungen, das macht Quantensprünge, das heißt, es geht auf einmal viel schneller. Man muss allerdings sagen, jede industrielle Revolution hat netto im Endeffekt mehr Jobs gebracht, obwohl die Menschen immer Angst hatten, dass sie wegrationalisiert werden würden. Aber diese Revolution, die wir gerade durchmachen, ist doch grundlegend anders.
Ihr Credo ist es, sich jetzt genau dafür Zukunft sicher zu machen. Und da sagen Sie, ja, es gibt so Klassiker, Karrieregrundsätze, die gelten immer noch. Aber es brauche neue, innovative Vorgehensweisen. Haben Sie mal ein Beispiel dafür?
Ja, also das fängt damit an, dass man, ich sage im Grunde genommen, müssen nicht nur Unternehmen innovativ sein und sich disrupten, also hinterfragen und neu aufstellen, auch wir selbst müssen das tun. Das heißt, dieser Glaube, dass wir eine Karriere haben von jetzt bis zum Lebensende, dass diesen Glauben können wir schon mal über Bord werfen. Postmillennials, also Menschen, die um die Jahrtausendwende geboren wurden, werden wahrscheinlich bis zu 15 Mal über die Dauer ihres Berufslebens den Job wechseln. 60% der Jobs, von denen sie in Ruhestand geben, die gibt es noch gar nicht. Und ein Drittel der Fähigkeiten, die für sie relevant werden, sind jetzt noch gar nicht wichtig. Das heißt, also die Halbwertszeit von Wissen ist auch viel kürzer. Wir müssen ständig dazulernen und flexibler werden.
Erinnern Sie sich an die Schlagzeile im August? Die Currywurst steht für den alten weißen Mann. Der Ernährungspsychologe Christoph Klotter konnte das aufklären. Er ist Autor von Büchern wie »Warum wir es nicht schaffen, uns gesund zu ernähren«. Und zum Thema Currywurst und warum sie die Gemüter spaltet, sagte Christoph Klotter in SWR1 Leute.
Wir leben jetzt sozusagen in einer Zeit einer stillen Revolution, wo das Fleisch relativiert wird. Also Fleisch steht historisch für Macht, Wohlstand, Überleben und männliches Geschlecht. Und diese Werte relativieren sich im Augenblick. Es gibt sozusagen mittlerweile ein moralisches Essen. Ich esse sozusagen, was ich richtig finde, Tierwohl etc. Da gibt es auch die Idee der Nachhaltigkeit, die mit reinkommt. Dementsprechend sagen 2020 55% der Deutschen, wir sind Flexitarier. Also eine radikale Transformation. Und die Gefahr besteht dabei, dass die Fleischesser in die Ecke gestellt werden. Dass die Vegetarierinnen, sie sind jetzt zu 80% jungweiblich gebildet, herablassen, auf die Fleischesser herunterschauen und sagen, ihr macht was völlig Falsches.
Also das Tierwohl liegt mir selbstverständlich auch am Herzen. Und es ist ja nicht so, dass ich die Currywurst jeden Tag esse, sondern eben ab und zu mal. Was ist daran falsch?
Ich finde es ganz wunderbar, wenn Sie das so machen. Weil, wie gesagt, zum Essen gehört die Sünde dazu. Zum Essen gehört auch sozusagen mal Abwechslung. Und was einem richtig Spaß macht dazu. Was ich empfehlen würde, die tägliche Currywurst muss nicht sein. Aber mal mit Kumpels und Kumpelinnen irgendwo zu stehen, vor so einem Imbiss, eine Currywurst essen. Die Sonne scheint, ist doch wunderbar. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Diese Moralisierung, diese Ideologisierung des Essens, ihr dürft auf keinen Fall mehr Fleisch essen, ist verhängnisvoll, weil wir damit unsere Gesellschaft polarisieren.
Wobei sich ja sogar auch das Verhältnis zum Fleisch in unserer Gesellschaft verändert hat. 2013 war es so, dass pro Kopf und Jahr waren es 88 Kilo und aktuell liegen wir wohl bei 57 Kilo. Kann man auch immer noch sagen, ja, eine Menge, aber dennoch ist ja ein Trend absolut erkennbar.
Absolut, das wird weiter noch sinken. Die Fleischersatzprodukte sind am Kommen. Also Rügenwalder Mühle macht da irrsinnige Umsätze, aber eben nicht...
Nicht, dass Sie hier jetzt Werbung machen.
Entschuldigung, tut mir leid. Also ich streiche sofort den Namen wieder. Ja. Das war so eine ganz andere Mühle. Und ich wollte damit nur sagen, die haben das aus Überzeugung eingeführt. Überzeugung. Und das läuft unglaublich gut. Es läuft nicht immer gut, aber es läuft noch gut als Kompromissbildung zwischen dem alten Fleisch als Symbol und dem Fleischersatz.
Wobei Sie gerade ein ganz wichtiges Stichwort genannt haben, nämlich Überzeugung. Jetzt gab es ja vergangene Woche diese große PR-Kampagne eines der größten Autoherstellers der Welt, der sagte, in einer unserer Kantinen ab sofort nur noch fleischloses Essen. Ist das Überzeugung oder ist das ein Zeitgeist?
Das war von diesem Automobilunternehmen, vermute ich mal, Zeitgeist. Wir wollen sozusagen uns anpassen. Wir haben vielleicht die automobile Zukunft erschlafen. Deshalb kompensieren wir es jetzt mit einem neuen Esskulturprogramm. Wobei wir dürfen nicht vergessen, dass die Kantine nebenan noch Fleisch anbietet.
Pamela Spitz ist Anfang 40, als sie erfährt, dass sie Parkinson hat. Eine unheilbare, langsam fortschreitende neurologische Erkrankung. Die Fotojournalistin nimmt die Erkrankung an und sagt heute, 5 Jahre später, ich habe nichts mehr zu verlieren, ich bin ein glücklicherer Mensch. Und im SWR1-Leute-Gespräch berichtete sie, dass sie die Menschen, die ein ähnliches Schicksal haben, sofort erkennt. Pamela Spitz.
Ja, man erkennt sich sofort, genauso wie Schwangere plötzlich nur noch Schwangere sehen, sehe ich sofort, wenn jemand Parkinson hat. Und dann bin ich auf diesen Mann zugegangen, der einfach lustig vor sich hin zitterte. Und wir haben einfach Spaß gehabt miteinander. Und ich muss sagen, es macht immer Spaß auf Reisen, unterwegs andere Parky Buddies, wie ich sie nenne, zu treffen. Ich habe zum Beispiel gestern eine ganz nette E-Mail bekommen von einem Edgar hier aus Stuttgart. Und er hat mir gesagt, dass er noch freihändig Fahrrad fahren kann. Daraufhin habe ich gesagt, oh super, ruf mich an, morgen wir treffen uns und ich will den unbedingt sehen.
Wie schön, dann hört er jetzt vielleicht auch die Sendung. Herzliche Grüße an Edgar. Wobei Sie sagen, Sie haben einen Blick dafür entwickelt. Ja. Woran könnte man Ihnen denn jetzt ansehen, dass Sie an Parkinson leiden? Denn ich würde nichts erkennen.
Nein, bei mir ist es ja noch in dem Anfangsstadium. Ich habe es erst seit 5 Jahren und ich werde einfach nur steifer. Ich merke das aber an, also natürlich habe ich Gleichgewichtsschwierigkeiten und ich würde das bei anderen sehen, die ein bisschen langsamer sind, wo vielleicht auch der Fuß nicht richtig abrollt, eine Seite einfach steifer agiert. Und durch diesen gestörten Gleichgewichtssinn läuft man einfach auch generell ein bisschen anders. Und das ist mit einiger Feinheit erst nur zu erkennen, also nicht sofort auf den ersten Blick. Also man erkennt uns nicht sofort als Parkis an, genau.
Ja, Sie sagen Parky. Und was auch Ihrem Buch zu entnehmen ist, dass der schwarze Humor ganz vielfach vorhanden ist. Ist das einfach so ein Weg, damit umzugehen? Haben Sie das für sich
definitiv
entwickelt?
Definitiv, ja. Gut, ich bin ja schon immer ein Optimist gewesen. Das wird sich auch nicht ändern. Aber in dem Fall ist der Humor sehr wichtig. Und dass man auch relativ pragmatisch und nüchtern mit dieser Sache umgeht. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein sehr emotionaler Mensch und lasse mich davon irgendwie niederreißen, sondern ich gehe eher anders damit um, genau.
Sie sagen jetzt, seit 5 Jahren leben Sie damit. Merken Sie, dass da etwas bedrohlich näher rückt?
Ja, komischerweise habe ich vor ein paar Monaten tatsächlich diesen Degenerationsprozess richtig erst bemerkt. Es kam ja schleichend. Vor 5 Jahren war ich ja noch topfit und quickfidel und bin da irgendwie rumgewandert. Und jetzt merke ich doch, dass, weil dadurch, dass ich auch keine Medikamente nehme, dass sich da schon etwas getan hat. Jetzt muss ich auch mal überlegen, wie ich dagegen vorgehe. Denn im Moment könnte ich auf keine Wanderschaft gehen, leider. Entweder ich beginne vielleicht doch mit einer alternativen Medikation oder aber ich sattle um auf Fahrrad oder auf Paragliding und dann fliege ich durch die Lüfte oder fahre eben die Loire in Frankreich entlang, was weiß ich, also das sehe ich dann schon.
Shikiba Babori ist in Kabul geboren, sie lebt schon lange in Deutschland und sie führte es immer wieder in ihrer Heimat, um beispielsweise andere Journalistinnen auszubilden. In SWR 1 Leute berichtete Shikiba Babori nach dem Truppenabzug der Amerikaner und der erneuten Machtübernahme der Taliban, zu wem sie jetzt noch Kontakt hält.
Ich habe vereinzelt noch Kontakt, vor allem zu Kolleginnen in Afghanistan und die sehr panisch sind. Also das sind die, die jetzt auf Listen stehen und raus wollen oder müssen, einfach wegen der Situation, weil die sehr prekär ist. Gerade für die Kolleginnen, die beim Fernsehen jetzt zum Beispiel auch gearbeitet haben. Man kennt sie nicht nur per Namen, sondern auch weiß man, wie sie aussehen. Und teilweise kursiert ja nicht nur, sondern auch die Taliban haben es tatsächlich ja auch so gemacht, dass die von Haus zu Haus gegangen sind und nach diesen Personen gesucht haben. Das heißt, es ist so ein Grundpanik unter den Menschen, was ich jeden Tag mitbekomme, was die mir erzählen. Und was mich wirklich auch sehr berührt, ist natürlich zum einen die Tatsache, aber zum anderen auch, dass die Stimme von Mal zu Mal sich verändert, wenn ich mit denen spreche. Also man hört, wie die Menschen gebrochen und verzweifelt sind. Und das finde ich schon sehr schlimm.
Ja, wie die Menschen durch die Angst verändert werden, das war jetzt häufiger in der Berichterstattung zu hören. Was ebenfalls zu hören war, die Journalistinnen, die Sie gerade ansprechen, dass sie ein Berufsverbot haben, dass das Gehalt weiter gezahlt würde. Können Sie dazu etwas sagen?
Nee, das ist teilweise gar nicht so, weil gerade für die KollegInnen, die gearbeitet haben, als die Anschläge oder Drohungen zugenommen hat, haben viele Arbeitgeber, also die Sender, die entlassen, weil die Angst hatten, dass dadurch auch andere verletzt würden, aber auch, dass etwas deren Mitarbeitern passiert, was die natürlich nicht wollten. Deswegen haben die reihenweise die Leute entlassen, ohne dass die Lohn bekommen.
Die Lage ist so schwierig zu beurteilen. Teilweise war von einem vorauseilendem Gehorsam die Rede. Können Sie das in irgendeiner Form beurteilen? Weil ja so häufig auch die Rede davon ist, ja, die Taliban seien jetzt gemäßigter. Viele sind da skeptisch, weil sie andere Erfahrungen gemacht haben. Wie schätzen Sie die Lage ein?
Naja, ich meine, man kann jetzt nicht so von die Taliban sprechen.
Das die ist gibt es sowieso nicht, weil es unterschiedliche Gruppierungen sind.
Ganz genau. Es ist nicht so eine homogene Gruppe, aber auch das ist keine Tatsache, was wir jetzt neu haben, sondern auch das ist seit 2004, 2005 bekannt, dass das so ist. Und gemäßigte, ich glaube, der Westen hat sich das gewünscht, dass es so wäre, dass die gemäßigt wären, um einfach Gespräche führen zu können. Weil man teilweise auch schon erkannt hat, lange vorher schon, dass es nicht möglich ist, lange im Land zu bleiben. Aber dass es so gemäßigt wie der Westen die gerne hätte, haben die sich nicht gezeigt. Obwohl Lippenbekenntnisse ist da viel gemacht worden, aber in der Tat haben die sich anders verhalten.
Matthias Schlubeck kam ohne Arme zur Welt. Er wurde ein international erfolgreicher Panflötist, doch er fühlte sich Zeit seines Lebens im falschen Körper. Im Alter von 47 Jahren wurde dann aus Matthias Hanna. Und heute fühlt sie sich im richtigen Körper. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim berichtete Hanna Schlubeck über ihr neues Leben.
Natürlich hat auch Corona für mich damit begonnen, dass auf einmal alle gebuchten und organisierten Konzerte weggefallen sind. Gleichzeitig hat mir das die Chance gegeben, wirklich den geplanten Weg sehr intensiv zu verfolgen und auch durchzusetzen. Das wäre während der laufenden Konzerte überhaupt nicht möglich gewesen. Da hätte ich auch aussetzen müssen, garantiert.
Der geplante Weg war die Geschlechtsumwandlung oder, wie es, glaube ich, medizinisch korrekt heißt, Geschlechtsangleichung.
Genau, also man sagt heute Geschlechtsangleichung, weil man davon ausgeht, man fühlt sich als Frau und es wird der Körper an das, was man praktisch ist, angeglichen. Ja, das war der geplante Weg.
Bist du jetzt mit allem durch? Also Geschlechtsangleichung, Operationen, Hormonbehandlung?
Also mit vielen Dingen ist man lange nicht durch oder nie durch. Zum Beispiel Hormonbehandlung läuft das Leben lang. Bartentfernung läuft noch höchstwahrscheinlich 2 Jahre. Das ist alles sehr langwierig. Aber die wichtigsten OPs der Geschlechtsangleichung habe ich im November, im November 2020 und Januar 2021 hinter mich gebracht.
Die entscheidende OP, war die schlussendlich nicht doch ein kleines bisschen angstbesetzt deshalb, weil dann gar nichts mehr rückgängig zu machen ist?
Nein, das war für mich überhaupt nicht so. Für mich war es ein ganz selbstverständlicher Schritt und ein logischer Schritt und auch ein sehr wichtiger Schritt. Aber ich muss gestehen, für mich nicht der allerwichtigste.
Welches war der wichtigste Schritt?
Als Hanna in die Öffentlichkeit zu gehen, als Hanna leben zu dürfen. Das war für mich das Allerwichtigste.
Was aber vor der Operation passiert ist, weil man, glaube ich, ein Jahr in diesem neuen Geschlecht und mit dieser neuen Identität auch im Alltag leben muss.
Ja, bei mir war es etwas weniger Zeit. Ich bin im Juli 2020 an die Öffentlichkeit getreten. Mit meinem offiziellen Outing in meinem ganz nahen Umfeld habe ich mich natürlich früher geoutet. Bei mir kamen noch andere medizinische Dinge dazu, dass die OP auch vorgezogen werden musste und verbunden wurde mit einer anderen OP.
Darf ich dir eine relativ unhöfliche Frage stellen?
Bitte.
Sind die Haare echt?
Nein, die sind nicht ganz echt. Sie sind teilweise echt.
Teilweise heißt?
Ich habe ein eingeflochtenes Haarteil, weil als Matthias hatte ich eine, ich sag mal, relativ durchschimmernde Stelle.
Eher Licht.
Eher lichtes Haar. Ah. Und ich habe eben überlegt, was ich als Lösung finde, um weiblich auszusehen. Und das ist ein eingeflochtenes Haarteil. Das ist also sozusagen halb mein eigenes Haar und die Lücken gefüllt.
Was ist mit dem Bartwuchs?
Der ist ein Problem, der ändert sich leider nicht durch die Hormonbehandlung. Ich bin in einer sehr aufwendigen Bartnadel-Epilation, Haarepilation, weil ich helles Haar habe, kann ich keine Laserentfernung machen und das ist sehr schmerzhaft, sehr lang und tatsächlich streitet man sich dann auch sehr viel mit der Krankenkasse um solche Dinge.
Für ABBA war Bubi Heilemann begleitender Fotograf. Mit Alice Cooper war er 2 Jahre lang auf Tour. Er hat die Beatles und die Stones fotografiert. Und wenn Sie sich an Bravo-Coverbilder erinnern, dann sind vermutlich auch Fotos von Bubi Heilemann mit dabei. Mehr als 250 Bravo-Titelbilder stammen von ihm. Inzwischen ist er selbst eine Fotografenlegende. Und in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim berichtete Bubi Heilemann über sein Shooting mit AC/DC.
Die habe ich auf der Kings Road mal fotografiert, nachdem sie ein Konzert gegeben haben in einem kleinen Club, dem Marquis Club in London. Und ich fand die so toll, dass ich erstens mit ihnen sofort auf der King's Road Fotos gemacht habe, so richtig Gruppenbilder, die selten sind bei AC/DC. Und dann habe ich sie auch nach Deutschland geholt.
Okay.
Das erste Mal. Und zwar in einem kleinen Club in München, PN, Hit House hieß das.
Aha.
Und nachdem die da so gut angekommen sind, habe ich sie auch mit nach Duisburg genommen, in die Rhein-Ruhr-Halle. Da gab es so eine Bravo-Veranstaltung und da haben sie dann auch gespielt.
Dann haben sie sehr oft Rod Stewart fotografiert mit dem Ergebnis, dass da auch, glaube ich, mindestens ein Bildband rausgekommen ist. Wenn Sie diesen Rod Stewart kurz mit 2, 3 Sätzen charakterisieren sollten, was fällt Ihnen ein?
Also Rod Stewart ist ein cooler Typ. Er ist ja auch ein Schotte. Er ist Fan von einem schottischen Fußballclub, aber richtig, ein richtiger Fan. Der trägt auch privat solche Joggingklamotten, wo das Logo draufsteht.
Okay.
Und als ich ihn zum Beispiel einmal getroffen habe in Bremen. Ich habe mich da immer an den Musikladen rangehängt. Und da war er auch so in solchen Klamotten gekleidet und spielte im Hof von dem Hotel mit sich alleine Fußball.
Sie haben auch Menschen fotografiert, die früh gestorben sind. Wir fangen an mit Jimi Hendrix. Sie haben den vermittelt durch irgendeine Plattenfirma, da war er noch sehr unbekannt, getroffen. Was war seine Reaktion, als er Sie gesehen hat?
Erstmal hat er sich gefreut, dass das war ja bekannt, wer Bravo ist, ja, nicht Heilemann. Und und dann hat er mir irgendwann in Hamburg, wo das Ganze stattfand, einen Joint angeboten. War dann mein erster in meinem Leben.
Den haben Sie angenommen?
Ja, klar.
Also Sie dürfen von sich sagen, Sie haben mit Jimi Hendrix einen Joint geraucht.
Richtig.
Okay. Jim Morrison, haben Sie den
auch? Ich hoffe, die Polizei steht nicht gleich vor der Tür.
Der Heilemann, das ist verjährt.
Ach so, in Ordnung.
Jim Morrison,
Jim Morrison hatte ich nur ein ganz kleines, kurzes Vergnügen, nämlich in der Festhalle in Frankfurt.
Aha.
Da hatte mir der legendäre Veranstalter Fritz Rau das ermöglicht, dass ich hinter der Bühne mein kleines Studio aufbauen durfte. Und da hat dann die Band mehr oder weniger missmutig sich hingestellt.
Okay.
Aber es wurde gerade ein Titelbild auf einer großen internationalen Rockzeitung.
Die große Janis Joplin. Haben Sie die mal persönlich erlebt?
Im Lift von einem Luxushotel in London, wo ich immer sowieso wohnte, dem Royal Garden Hotel.
Okay.
Und ich traf sie im Lift, im Dressing Gown, also mit so einem Nachthemd mehr oder weniger. Und in der Tasche von dem Nachthemd steckte tatsächlich eine Flasche
Whisky.
Ja.
Jim Beam, egal, irgendwas.
Genau, Southern Comfort, Entschuldigung.
Okay. Brian Jones, haben Sie den fotografiert?
Den habe ich dann nicht mehr erlebt, sondern ich habe das erste Konzert nach seinem Tod im Londoner Hyde Park begleitet. Und da war das erste Mal der neue Gitarrist dabei.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.